Persönlichkeiten ganz persönlich im Talk mit Tatjana Lackner. Im Talk mit Tatjana begrüße ich heute den Grafikdesigner Stefan Sagmeister. Wir reden über Ästhetik, Glück und seine eigene Glücksformel. Und weil er in New York lebt und arbeitet, ist er mir von dort aus live zugeschaltet. Herzlich willkommen, Stefan Sagmeister.
Ja, hallo, ich bin der Stefan Sagmeister. Ich bin ein Designer aus Österreich, der seit 30 Jahren in New York wohnt und arbeitet. Meine Ausbildung ist an sich als Grafikdesigner, aber mit den Jahren haben wir im Studio sehr viele verschiedene Richtungen eingenommen. Also das ging in Richtung Film oder Möbel oder auch Bekleidung und ist jetzt eine große Mischung von verschiedenen Designrichtungen.
Du, wenn man selber so viel erreicht hat wie du und die bedeutendsten Preise eingefahren hat, wo holst du dir selber persönlich die Inspiration her? Sind es deine Reisen? Sind es spannende Menschen? Was ist es?
Meistens sind es Themen. Also klar, natürlich früher, als wir kommerzielle Arbeiten gemacht haben, gab es ja relativ mehr oder weniger enge Vorgaben von einem Kunden, also ob das jetzt Plattencover waren oder etwas anderes. Und jetzt interessieren mich eigentlich große Themen, die dann wiederum Grundlage für die Inspiration sind. Also das waren in der Vergangenheit so große Themen wie das Glück oder auch die Schönheit. Und ist derzeit in den letzten Jahren eigentlich diese Idee des Langzeitdenkens oder die Tatsache, dass ich halt draufgekommen bin, dass wenn ich die Welt in kurzen Abständen anschaue, dann ist fast alles, was ich sehe, negativ. Und wenn ich die Welt in langen Abständen, also in langen Zeit, von langen Zeiträumen her betrachte, ist fast alles, mit dem ich zu tun habe, positiv.
Aber jetzt bleiben wir doch mal bei der Schönheit, weil das ist ja spannend. Ist Schönheit eine Erfindung der Neuzeit oder bestand das auch schon das Bedürfnis in der Steinzeit? Weißt du das?
Ja, das weiß ich hundertprozentig. Also das ist keine Meinung von mir, sondern das lässt sich garantiert wissenschaftlich belegen. Wir haben als Menschheit immer das Schöne gesucht. Von der Steinzeit her kann ich dir ein Beispiel sagen. Also es gibt das älteste Werkzeug, das wir verwendet haben als Menschen, ist das Steinbeil. Das ist also eine Art tropfenförmiges Beil. Von dem wurden auf jedem Kontinent Zehntausende gefunden. Also es war ein sehr populäres Werkzeug. Und alle diese Steinbeile sind komplett symmetrisch.
Okay.
Jetzt braucht es aber von der Funktion her nicht unbedingt ein symmetrisches Beil. Also das hätte der Säbelzahntiger hätte auch mit einem spitzen Stein, der nicht symmetrisch ist, erlegt werden können. Und wir haben das symmetrisch gemacht, weil es uns besser gefallen hat. Kurz, weil wir es als schöner empfunden haben. Und Steinbeile wurden gefunden, also die sind 8 oder 10 Meter hoch. Da gibt's keine Funktion. Es gibt nichts, was wir machen können mit einem 10 Meter hohen Steinbeil. Das wurde also wirklich nur gemacht, weil es uns gut gefallen hat, weil wir gedacht haben, es ist schön und eventuell auch, um einen Partner zu imponieren.
Du, Stefan, das heißt aber, dass dieser Satz aus eurer Welt Form follows Function auch umgekehrt sein kann, gell?
Ja, also ich bin ja überhaupt kein Freund, also sag ich mal so, dieser Satz Form follows Function kam ja ursprünglich von einem Architekt aus Chicago, der überhaupt nicht funktionell gebaut hat. Seine Gebäude sind heute noch zu sehen in Chicago. Der hat also wahnsinnig ornamental gebaut und der hat diesen Satz komplett anders gemeint, wie er dann oft interpretiert worden ist. Der hat das also vor allem auf die Natur bezogen. Wenn der Adler über die Lüfte schwebt, dann ist im Prinzip die Form die kommt dann aus der Funktion. Dieser Satz wurde dann komplett anders interpretiert, vor allem dann, also in der Höhe des Funktionalismus in den 50er und 60er Jahren, als die Idee, dass wenn etwas funktioniert, ist es automatisch schön. Und das stimmt nicht.
Absolut nicht.
Es gibt 100.000 Sachen, die funktionieren, die grauenhaft sind.
Was macht denn die Schönheit mit uns? Also wenn du jetzt an Favelas denkst und diese Broken Window Theory, was macht Schönheit mit uns?
Ich glaube, insgesamt hat es einen Einfluss nicht nur auf, wie wir uns fühlen, aber auch, wie wir uns benehmen. Und ich kann da einige Beispiele sagen. Also sicher das berühmteste sind ja diese Blöcke, die Wohnblöcke, die in den 60er Jahren gebaut worden sind, unter dem Mantel des Funktionalismus. Die sollten also so gut wie möglich funktionieren. Die viele davon mussten 20 Jahre später schon wieder abgerissen werden, weil hohe Kriminalitätsraten, weil im Prinzip wirklich niemand drinnen wohnen wollte. Also das war ja die Ironie, dass der Funktionalismus nicht funktioniert hat. Nicht nur, dass er hässlich war und nicht nur, dass es grauslich ist und niemand drinnen wohnen wollte, aber noch besser ist, er hat ja nicht funktioniert. Und das ist sehr, sehr viel ähnlich in anderen Sparten des Designs. Das gilt also nicht nur für Wohnungen, das gilt für online. Wenn wir anschauen, Twitter, die funktionalste aller Social-Media-Plattformen, die funktioniert am schlechtesten. Die Leute sind am aggressivsten drauf. Viele Leute weigern sich, mit Twitter was zu tun zu haben, weil es so aggressiv ist. Und andere Plattformen, wo die Ästhetik eine größere Rolle spielt, wie zum Beispiel Instagram, hat ihre eigenen Probleme, aber funktioniert viel besser wie Twitter, auch weil, also, und das lässt sich ja mit Zahlen belegen, ich glaube, Instagram ist 4 oder 5-mal so groß wie Twitter, wächst viel schneller, aber man kann es auch umgekehrt sehen, oder? Also zum Beispiel, ich wohne 5 Minuten entfernt in New York von der High Line, sehr schöner, sehr langer, länglicher Park.
Vom Highline Park, gemacht, wie schön.
Genau, ja. Gemacht von 2 Freunden von mir, von der Liz Diller und dem Rick Scofidio, also als Architekten. Und wenn ich da oben bin, dann sehe ich nie, und zwar wirklich nie, ein weggeworfenes Papierchen oder einen Plastikbecher. Weil die Schönheit die Leute dazu animiert, sich anders zu benehmen. Wenn ich 10 Meter von der Highline runtergehe in den Meatpacking District, da liegt aller Tod und Teufel herum.
Ja, das stimmt.
Also im Gattau. Das kann man jeden Tag betrachten, dass die Schönheit von der Highline, das sagt den Leuten, die Sorgfalt, mit der die Highline gestaltet ist, sagt den Leuten, hier wirft man keinen Papierbecher weg.
Obwohl wirklich Tausende da oben an Touristen auch jedes Mal rumgehen, aber sie spüren, das gehört sich hier nicht, ganz klar.
Ganz genau, ganz genau. Und die Highline ist ja teilweise ein Opfer ihres eigenen Erfolges. Also es sind ja, wie du sagst, eigentlich oft zu viele Leute oben. Und trotzdem fühlt man sich besser dort, als wenn ich jetzt einfach, ich kann ja die gleiche Strecke auch unten gehen.
Also ja, auch das ist furchtbar.
Selbst, ja, absolut. Ja.
Du sag einmal, aber kann es nicht auch ein bisschen daran liegen, wenn man sich diese Instagram-Twitter-Geschichte anschaut? Ich meine, Instagram ist ein zutiefst feminisiertes Medium und Twitter ein doch sehr maskulines und männliches Medium. Kann es da vielleicht auch was damit zu tun haben?
Interessant.
Dass das eine schöner ist als das andere, weil einfach das Schönheitsbedürfnis vielleicht oder ich meine so dieses Ästhetikempfinden vielleicht doch unterschiedlich, vielleicht sogar auch kulturabhängig in manchen Fällen ist, aber auf jeden Fall auch zwischen den Geschlechtern ein bisschen unterschiedlich aufgeteilt ist, glaubst du nicht?
Also ich muss sagen, Instagram sagt mir ja genau meine Aufteilung in meinem Account. Und mein Account auf Instagram ist genau 50-50, also ganz genau. Okay. Also ich glaube, es ist 50,1 und 94 und 49,9. Auf Twitter bin ich nicht. Also wir haben zwar einen Account, aber wir verwenden ihn nie.
Du Stefan, lass uns noch mal in die Märchen schauen. In Märchen ist Gutsein immer mit Schönheit verbunden. Also die Gute, die Prinzessin ist immer schön und Hässlichkeit damit böse zu sein. Hat das einen tieferen Zusammenhang?
Das kommt aus dem 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert war das die allgemeine Meinung, dass wenn etwas schön ist, dass es automatisch auch gut ist. Also auch von einer moralischen Seite her gesehen. Die haben ja die Schönheit so hochgetrieben, dass es zu einem moralischen Wert geworden ist, was angreifbar ist, würde ich jetzt einmal sagen. Selbst in der Kunst, und ich habe wahnsinnig viel jetzt mit Kunst des 19. Jahrhunderts zu tun, ist die Schönheit, wenn man ein 19. Jahrhundert Gemälde der Landschaft anschaut oder ein Porträt, oder dann sieht man da ja oft, dass das übersteigert ist. Das geht dann bis zum Kitsch hinein. Also wo man merkt, diese Schönheit ist nicht ganz ehrlich. Die wahrscheinlich hat diese Landschaft nicht so perfekt ausgeschaut, wie sie uns hier gezeigt wird im Ölbild. Und da gibt's auch viele der berühmteren 19. Jahrhundert Künstler, die dann nur eine bestimmte Frau gemalt haben, oder um eben die Spitze der Schönheit zu erreichen. Das ist uns heute, oder auch mir, wenn ich nur von mir rede, auch alles ein bisschen suspekt. Und ich glaube, die Märchen kommen von dem, weil ich zum Beispiel, ich glaube nicht, dass etwas automatisch moralisch gut ist, wenn es schön ist.
Und Schönheit selber muss auch nicht immer perfekt sein oder sogar gar nicht sein sollen. Wenn ich jetzt so an kleine Makel denke wie Cindy Crawford oder Marilyn Monroe hat sich ihren Schönheitsfleck dann gemalt. Also diese ganze symmetrische Geschichte ist es dann oft gar nicht, oder?
Ja. Das ist, ich glaube, wir wollen da immer einen Teil an Neuem haben. Das ist zum Beispiel in Japan eine große Tradition, dass ein Tempel, der 100 Säulen hat, dass eine Säule verkehrt rum eingesetzt worden ist. Oder es ist, ich glaube insgesamt, es gibt so aus der Wissenschaft so eine Daumenregel, dass im Prinzip gefällt uns das, im Prinzip empfinden wir das als schön, was wir schon kennen. Weil die Dinge, die wir kennen, haben uns offensichtlich noch nicht aufgefressen. Drum sind die mal okay. Aber in diese Welt von Dingen, die wir kennen, da brauchen wir eine Portion Neues dazu. Und das kommt wieder, wie hoch diese Portion ist, hat wieder damit zu tun, in welchem Kontext wir das sehen. Und vor allem auch, wie wir uns fühlen. Wenn wir uns sehr sicher fühlen, wollen wir eine größere Portion Neues. Wenn wir uns sehr unsicher fühlen, eine ganz winzige Portion Neues.
Dann brauchen wir das
Neues.
Gewohnte, genau. Du kannst ganz uns genau. mal die Grenze ziehen zwischen Design, Kunst und Kitsch. Weil das ist ja für jeden ein Stückel was anderes. Wenn man einen Künstler fragt, gibt er dann eine andere Antwort als jemand, der vom Design kommt. Wo ziehst denn du da die Grenze?
Ich meine, da kann ich natürlich stundenlang drüber reden.
Ja, jetzt hast du es aber so, nicht.
Ja. Ich würde mal sagen, insgesamt unterscheidet sich im Groben Kunst von Design, dass Design, um Design zu sein, eine Funktion braucht. Dass wenn ich einen Stuhl gestalte, dann muss der darauf sitzbar sein. Wenn es ein guter Stuhl ist, muss die Funktion so sein, dass ich sehr gemütlich drauf sitzen kann. Wenn ich den Stuhl jetzt aber so weit treibe, dass ich nicht nur nicht mehr gemütlich drauf sitzen kann, sondern dass ich überhaupt nicht mehr drauf sitzen kann, dann wird das normalerweise zu einer Skulptur. Dann verliert das Ding seine Stuhlhaftigkeit und wird eine Skulptur. Und das, wenn man es dann ganz genau nimmt, ist auch diese diese Erklärung nicht ganz haltbar, weil es auch in der Geschichte schon Dinge gegeben hat, die so ausschauen wie ein Behälter, aber wirklich nie als Behälter verwendet worden sind, wie die Ming-Vasen und so weiter. Aber insgesamt, glaube ich, ist die Funktion ein ganz guter Indikator, ist das ein Design oder eben nicht Design. Okay. Während die Kunst, vor allem die zeitgenössische Kunst, die historische Kunst hat ja auch meistens eine Funktion. Und wenn es nur das war, dass man den Papst oder den König besser ausschauen lassen wollte. Aber die zeitgenössische Kunst, also 20. und 21. Jahrhundert, ist ja sehr stolz darauf, dass sie eben keine Funktion hat, dass sie eben nichts machen muss, dass sie darf einfach nur sein.
L'art pour l'art.
Und ich glaube, das ist ja auch was Angenehmes. Also es gibt einen französischen Mathematiker, der gemeint hat, dass die Funktion immer alles runter in die Tiefe zieht. Und er hat sich dann gefragt, was ist denn das funktionellste Zimmer des Hauses? Ja, das ist sicher die Toilette. Und das ist in seltensten Fällen das schönste Zimmer des Hauses. Also insgesamt würde ich das auch so sehen, aber es ist gleichzeitig natürlich so, dass es keine hundertprozentige Funktion, es gibt kein Ding, das hundertprozentig ohne Funktion ist, weil selbst jede zeitgenössische Kunst hat ja auch die Funktion, verkauft zu werden, zur Geldwäsche. Ja, oder wenn es ein Hintergrund für Selfies ist, wie sie oft verwendet wird. Also selbst wenn der Künstler keine Funktion haben wollte, gibt es dann doch wiederum irgendeine Funktion, die andere Leute dazu bringen. Und auf der anderen Seite gibt es nichts, was hundertprozentig rein funktional ist, weil das dann doch immer wieder von irgendwas anderes beeinflusst worden ist.
Und Kitsch, Stefan, und Kitsch.
Ist fast eine andere Sache. Also ich würde jetzt das nicht sagen, dass die drei ähnlich sind. Ich glaube, Kitsch ist einfach eine unehrliche Art von Schönheit. Also etwas, was überzeichnet ist, dem wir nicht mehr glauben. Und da kommt es wiederum total, wie ich schon vorher gesagt habe, darauf an, in welchem Kontext wir das sehen. Weil wenn wir einen Sonnenuntergang erleben, nachdem wir gerade auf einem Berg hinaufgestiegen sind und wir sehen den Sonnenuntergang über den Alpen, würden das die meisten nicht als Kitsch bezeichnen, außer vielleicht der Bergführer, der das schon tausendmal gesehen hat. Wenn wir denselben Sonnenuntergang aber gemalt auf schwarzem Samt sehen, dann würden das die meisten doch als Kitsch bezeichnen.
Und wenn wenn wir ihn reproduzieren und irgendwo auf eine Fototapete, dann wird's ernst, oder?
Absolut, ja, absolut.
Jetzt gehörst du mit vielen deinen Dingen zu den 4Ks der Zukunft. Also die 4Ks der Zukunft sind natürlich Kommunikation auf Platz 1. Die sind, also dreimal warst du schon bei TED Talks. Die sind Kollaboration, wie arbeiten wir miteinander. Die sind kritisches Denken und vor allem auch endlich wieder Kreativität. Stefan, was braucht es, um kreativ zu sein? Braucht es eher Wohlstand oder Armut? Gesellschaft oder Einsamkeit? Was braucht's für dich? Die Weite von am Meer oder von Bergen? Wann wirst du kreativ?
Also ich glaube, wenn wir die Pyramide anschauen von Maslow, müssen wir mal die untersten Stufen der Pyramide sicher gesichert sein. Also bevor ich nicht genügend zu essen habe und kein Dach über dem Kopf habe, werde ich wahrscheinlich nicht kreativ sein. Auch die Maler in Frankreich in den Höhlen in der Steinzeit mussten einmal sicher in der Höhle sein, bevor die ihnen bemalt worden ist. Das ist sicher so. Also so gewisse Stufen, glaube ich, müssen gesättigt sein. Und wenn ich mir das jetzt auf mein eigenes Leben anschaue, dann brauche ich Limitationen, die kommen in
zeitliche,
den letzten Jahren.
Zeitliche, örtliche, wie?
Das kann alles sein. In meinem Fall waren die Limitationen früher natürlich häufig vom Kunden gedacht. Wenn wir Plattencover machen, dann muss das genau die Größe sein. Das muss dann und dann fertig sein. Das muss in diesem Budgetrahmen, muss ich das abspielen. Und es muss natürlich den Inhalt, also die Musik der Band in irgendeiner Art und Weise reflektieren. Ich mochte solche Limitationen immer sehr gerne und mit der Zeit, weil ich natürlich auch selber mehr Erfahrung hatte, mache ich diese Limitationen selber. Also jetzt bin unserem Langzeitprojekt, da sage ich, okay, diese Art von Gemälde kann sein, es kann nicht dieses sein. Wir machen Inserts, also wir machen da neue,
also du schaffst dir Rahmenbedingungen, du schaffst dir klare Kriterien. Ja, das finde ich schon mal cool. Ja. Ich muss das erste challengen. Das, was du vorhin gesagt hast mit Maslow unten, das klingt ja so ein bisschen nach Mindestsicherung. Jetzt haben wir gerade nach diesen Jahren Pandemie nicht das Gefühl, dass mehr Opern komponiert wurden, weil es irgendwelche Covid-Zuschüsse gab. Also die Frage ist, hätte Mozart, wenn er nicht so hungrig gewesen wäre und mit Geld so schlecht umgehen können, also hätte er dann so viel tatsächlich gemacht? Macht mit einer Mindestsicherung. Bist du sicher, dass es den vollen Bauch braucht, um kreativ zu sein?
Also vielleicht nicht den vollen, aber schon den zufriedenen.
Okay.
Ich habe vom John Krakauer, der hat einmal ein Buch geschrieben über einen Aussteiger, der nach Alaska gezogen ist, um eben die Freiheit zu haben, sich um die wirklich großen Gedanken der Welt, denen nachzugehen. Und der ist dann nach relativ kurzer Zeit, ich glaube nach 6 Monaten, tot aufgefunden worden, weil er irgendeine Pflanze gegessen hat, dass die falsche war, oder die Pflanze war, glaube ich, oft nicht giftig, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt giftig, und da hat er sie erwischt. Und in dessen Tagebuch das war für mich das Interessanteste, waren auf keiner Seite auch nur ein Ansatz von einem großen Gedanken über die Welt zu sehen, sondern es ging nur darum, was er an dem Tag gefunden hat zu essen. Das war die einzigen Entries, die einzigen Sätze in dem Tagebuch. Es ging um was war möglich.
Ja, und
zu
das
essen.
Ist dann natürlich lahm, weil man kann sogar in Alaska was pflanzlich falsch machen, also wie man sieht.
Ja, vor. Absolut. Ja.
Du zum Thema Glück noch die Frage. Unser Leben beginnt ohne unser Zutun irgendwann und es endet zu einem Zeitpunkt, der jetzt im Normalfall nicht unter unserer eigenen Kontrolle steht. Und dazwischen geht es dann worum? Weil Glück ist ja wohl keine Spanne, sondern beschreibt eher einzelne Zeitpunkte. Also was ist denn das Glück, mit dem du dich ja schon in Filmen auch und überhaupt befasst hast? Was ist das für dich?
Ja, also ich glaube, das ist ganz gut, das Glück in Zeitspannen anzuschauen. Da gibt es das ganz kurze Glück, also das kann der glückliche Moment sein, der Glücksmoment, der ja auch ein Bruchteil einer Sekunde nur anhalten kann. Dann gibt es das mittellange Glück, so das ist eher die Zufriedenheit, das kann so, weiß nicht, Sonntagnachmittag mit dem Hund auf dem Sofa, das kann 2-3 Stunden sein. Und dann gibt's das ganz lange Glück, das heißt also die Möglichkeit, das zu finden, für das man gut ist im Leben. Das hat eher was mit dem Sinn des Lebens zu tun. Und also das kann lebenslang sein. Und die drei Dinge haben wirklich nichts miteinander zu tun, weil der Glücksmoment und der Sinn des Lebens sind komplett verschiedene Sachen.
Aber ich glaub, sind dumme Menschen glücklicher, weil sie einfach nicht nachdenken, so nicht in kafkaeske Situationen kommen, sich nicht rein nörden in Stimmungen?
Ich glaube, das ist in Wien weit verbreitet, dieser Gedanke. Dass wenn jemand froh ist, dann muss er ein Depp sein, weil er hat also ganz sicher nicht den Ernst des Lebens kapiert. Ich glaube, das ist nicht so.
Okay.
Also ich von dem, was die Wissenschaft sagt, wäre es so, dass in etwa die Hälfte von dem, wie glücklich wir sind, von unseren Genen beeinflusst ist. Das heißt, viele Leute haben wirklich die Lotterie gewonnen, wenn sie geboren sind, weil sie eben schon relativ glücklich
in der Prädisposition geboren sind. Ja.
Ganz genau. Ja. Und die andere Hälfte lässt sich aber natürlich sehr wohl in irgendeiner Art beeinflussen. Und ich kann ja auch, selbst wenn ich jetzt nicht dafür geboren bin, zum im Tennis ausgezeichnet zu sein, kann ich trotzdem für mich viel besser werden im Tennis.
Und was du so Cooles machst, finde ich, in regelmäßigen Abständen nimmst du dich für einige Monate aus dem Tagesgeschäft.
Ganzes Jahr.
Ja, was ich beneidenswert finde als Unternehmerin. Aber lebt man dann wirklich ein ganz anderes Leben? Weil auch du hast dich ja dann selber 24/7 immer dabei, egal wohin du gehst. Also irgendwann hat Frederik BBD mal gesagt, also er wäre dann glücklich, wenn er mein Wochenende fernab von sich Urlaub machen könnte. Lebst du dann ein völlig anderes Leben? Wie geht's dir da mit dieser Geschichte?
Also, das sind Sabbaticals, die mache ich alle 7 Jahre ein Jahr. Ich habe jetzt 3 gemacht. Und ich würde sagen, dass ich bin da natürlich genau, wie du sagst, immer dabei. Der Grund für die Sabbaticals, glaube ich, ist eher beruflich als in eine Richtung, also da geht es nicht darum, dass ich mich selber finden möchte. Sondern es geht darum, dass ich glaube, dass wenn ich ein Jahr komplett was anderes mache, wie ich in den 7 Jahren davor gemacht habe, dann eröffnet das neue Möglichkeiten und neue Wege, die mir sonst verschlossen bleiben würden, weil ich natürlich, wie glaube ich auch viele andere, auch in eine gewisse Routine und einen gewissen Trott komme. Und diese Sabbaticals, ich habe das erste unter großen Wehen und vielen Ängsten angefangen. Das hat sich dann aber als so erfolgreich herausgestellt, dass ich ohne daran zu zweifeln natürlich ein zweites und drittes mache und ich werde nächstes Jahr ein viertes anfangen.
Also ich finde das so irre, Stefan. Ich finde das so irre und ich sage da ehrlich, ich meine natürlich, den Spaß muss man sich leisten können, Punkt 1. Und Punkt 2, was ich mir auch schwer vorstelle, ist, also wenn man sich dann ein Jahr rausnimmt, dann müsstest du doch eigentlich nach der Sommerkurve spätestens in der dunklen Jahreszeit September, Oktober einen irren Druck aufgebaut haben, auch auf dir selber, so nach dem Motto, naja, jetzt war es denn ja weg, jetzt muss er ja die ganz großen Ergüsse und Ideen haben. Also ab der Novemberkurve ist das wahrscheinlich gar nicht mehr so chillig.
Also ich habe das auch so gedacht und ich habe deshalb nie irgendwem anders empfohlen, auch ein Sabbatical zu machen, auch weil ich geglaubt habe, genau wie du sagst, das muss man sich leisten können. Und ich habe gedacht, da bin ich natürlich in einer extrem privilegierten Situation und so weiter und so fort. In der Zwischenzeit habe ich aber auch einen Vortrag einmal gehalten, vor langer Zeit. Ich glaube, das war nach dem zweiten. Das heißt, es war also vor 10 Jahren habe ich einen Vortrag gehalten. Das war auf TED. Der Vortrag hat, was auch immer, viele Millionen Views. Und und in der Zwischenzeit, vor allem, wenn ich wieder auf TED gehe, aber auch auf anderen Konferenzen, kommen Leute auf mich zu und sagen, ich habe deinen Vortrag gesehen und ich habe auch ein Sabbatical gemacht.
Sehr cool.
Dann frage ich natürlich, wie war's? Und bisher von den 100 Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die ein Sabbatical gemacht haben, da war noch niemand dabei, der mir nicht mit glänzenden Augen erzählt hat, wie super das war. Und da waren Leute dabei, die reich sind, Leute, die arm sind, Leute, die Familie haben, Leute, die Single sind, Leute, die für große Firmen arbeiten, kleine, Leute, die selbstständig sind. Also oft, da war die komplette Breite dabei.
Ja, du hättest sie halbes Jahr später fragen müssen, ob sie dann noch Familie haben, noch reich sind, noch einen Job haben, weißt du?
Ich hab die, das war immer
Ach so,
später.
Natürlich, okay.
Immer.
Ja, okay.
Das war immer später, immer. Und also das heißt, die wissen das alles noch. Also die können schon zurückschauen auf diese Zeit. Und also es war nicht ein einziger dabei, der gesagt hat, na ja, das war so oder das hat mir eigentlich nicht viel gebracht. Nicht einer. Und von dem her glaube ich, dass das schon empfehlbar ist. Also wenn mich Leute heute fragen, und es hat mich gerade ein Designer extrem talentiert, der für uns einmal eine Zeit lang gearbeitet hat, gefragt, ob ich ihm das empfehle, und ich habe ihm das sehr empfohlen. Den einzigen Leuten, denen es sich nicht empfehle, ist Studenten, die gerade am Fertigmachen sind. Ich glaube, man muss auch, um das, dass das Ganze funktioniert, auch zuerst einmal richtig arbeiten, vielleicht auch ein bisschen leiden, dass das Ding dann auch wirklich genutzt wird.
Ja, und wahrscheinlich auch keinen Narzissten, du, weil wenn die weg sind, ja, vom Fenster und keiner mehr sagt, Herr Hofrat und grüße Gott und so weiter, dann fehlt dir da was. Du hast gesagt, viermal hast du schon bei TED gesprochen, also vielleicht für die Zuhörer, TED steht für Technology, Entertainment und Design, was wirklich beeindruckend ist. Wie bereitest du dich auf so große Vorträge vor, vor allem auf jene, die ja dann letztlich jahrzehntelang im Netz der Google-Spinne hängen?
Also ich mache ja relativ viele Vorträge, ich spreche relativ häufig in der Öffentlichkeit. Der TED-Vortrag endet, also ist nur insofern anders, dass er nur 18 Minuten lang ist. Ich glaube, deshalb ist auch die Plattform so erfolgreich, weil es hat sich halt herausgestellt, dass alles, was man in einer Stunde sagen kann, kann man auch in 18 Minuten sagen. Und das ist dann natürlich dichter und in vielen Fällen auch wirklich interessanter. Ansonsten ist es genau gleich. Ich glaube, meinen ersten TED-Vortrag, ich glaube, der ist noch gar nicht auf der Plattform, sicher vor 25 Jahren gehalten. Und als TED nicht berühmt war und ich da relativ unbedarft nach Kalifornien geflogen bin, als ich dann dort vorgetragen habe und der Kerl vor mir, der Craig Venter war, der über das Genom gesprochen hat, und der nach mir war eine Dame, die das Hubble-Teleskop repariert hat, war mir dann schon klar, dass das irgendwas Besonderes ist.
Ja, ich hatte meinen ersten TEDx letztes Jahr und diese 18 Minuten, die ja dann auch noch wunschgemäß von der TED-Redaktion lieber noch 15 sind, sind natürlich schon challenging und macht aber auch Spaß.
Ja.
Du, wie Absolut. Ist denn das mit deinem vorarlbergischen Englisch? Wie reagieren Geschäftspartner, Freunde, Bekannte in New York drauf? Macht dich das sympathischer? Ist das so ein bisschen ein Trademark Austria oder wie ist das?
Also das ist okay. Ich habe einen sehr starken Akzent im Englischen, den jeder Taxifahrer in 30 Sekunden als muss aus Deutschland oder von der Gegend her sein erkennt. Dadurch, dass aber natürlich in New York praktisch jeder von irgendwo herkommt, ist das überhaupt kein Problem.
Ja, aber jetzt bist du da in der Welt, die Leute glauben mittlerweile nach Schwarzenegger und dir, alle Österreicher reden so. Die glauben, wir lernen als, das so.
Ja, als Österreicher selber ist es immer schwer zu sagen, aber insgesamt, also ich würde sagen, es ist im Gegensatz zu vielen anderen Städten der Welt in New York wirklich kein Problem. Also ich hatte
und warum
nie
New York? Also statt Go West gehen doch heute viele Kundschaffende eher Go East nach Asien. Warum ist es für dich immer noch New York?
Ich war ja in Asien, also ich war ja nach dem Studium in New York, war ich 2 Jahre in Hongkong. Das lässt sich nicht vergleichen. Ja. Also Hongkong ist eine sehr gut aussehende Stadt, mit einer wirklich schönen Skyline, aber es gab in Hongkong weder eine Subkultur noch eine wirklich vorangetriebene Hochkultur. Und das ist mir wahnsinnig abgegangen, weil in Hongkong herrschte, und das ist auch heute nicht so viel anders, ein unglaublich reiner Kapitalismus, wo sowohl die Armen als auch die Mittelschicht, als auch die Reichen darauf ansetzen, heute noch mehr Geld zu machen als gestern. Und das ist aus Österreich kommen unglaublich langweilig.
Ja, und ich finde fast ein bisschen vergleichbar mit Singapur. Da ist es auch so eine sehr schmackhaft gemachte Stadt mit toller Skyline und tollen da Garden by the Sea und Co. Mhm. Und wahnsinnig gutem Essen gibt es auch in Hongkong. Aber irgendwie, dann fehlt schon so ein bisschen, okay, wo gehen wir jetzt hin zum Denken? Wo treffen wir jetzt irgendwie die sich reiben?
Absolut. Und das ist eigenartigerweise in Shanghai auch so. Das ist ja eine der vielen Ironien, dass der reinste Kapitalismus im kommunistischen Land stattfindet.
Stefan, was ist in deiner Zunft das Next Level, alleine schon durch die technologischen Möglichkeiten? Was ist das, wo du dir anschaust? Also ich nehme an, ChatGPT trifft dich jetzt unmittelbar nicht wirklich, aber wie siehst denn du das? Was kommt da noch auf uns zu?
Also insgesamt ist natürlich was in der Geschichte des Designs immer so, dass die größten Schübe vorwärts von der Technologie bestimmt worden sind. Das war mit den Schriften so. Die Serifenschriften kommen ja aus dem Werkzeug der Römer, also aus diesem Steinmeißel. Das war natürlich dann später mit dem Buchdruck so, oder mit dem, die Möglichkeit, das hat ja dann das komplette Design verändert. Das war mit dem Desktop-Computer so und ist jetzt natürlich mit der Artificial Intelligence so.
Wo ich ja einen Sargmeister herstellen lassen kann, der möglicherweise selber das nie so intendiert hat.
Absolut. Also hat mir gerade ein Freund einen Link geschickt von irgendeiner AI-Firma, die das anbietet, also wo du eingeben kannst, und es verwenden auch meinen Namen, und da kommen dann sagmeisterartige Dinge heraus.
Wird dir da schlecht? Machst du da, hast du da Angst? Rufst du da schon die Lawyers an oder bist du da noch sehr gelassen?
Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe nicht die Lawyers angerufen. Ich habe aber eine Nichte, die derzeit in London, also die ist an sich schon fertig mit dem Jusstudium und studiert jetzt digitales Recht.
Na,
und der habe ich
Glück,
das einmal
Mensch,
geschickt.
Die in der Familie machen sogar, was du da machst. Aber weißt du, ich denke mir, der Punkt ist ja auch so ein bisschen, also Alexa zum Beispiel, wenn du Alexa fragst, wer ist Tatjana Lackner, dann sagt sie dir, sie ist eine Kommunikationsexpertin und so weiter. Das geht. Die liest du heute aus dem Google vor. Wenn du ChatGPT, habe ich natürlich auch geschaut, also dann kommt dort, ist eine Verkaufstrainerin. In meinem ganzen Leben von all meinen Büchern geht es nicht einmal um Verkauf. Also da ist so vieles nicht wahr. Und dann natürlich auch wiederum, also wo ich das Gefühl habe, okay, da kann man jetzt echt die Sorgenfalten noch eingekühlt lassen, wenn das so viel nicht stimmt. Und auf der anderen Seite, wenn du nach Netflix immer wieder schaust, der Film wird dir jetzt empfohlen, weil du das geschaut hast, das hat ja noch nie gepasst. Und solange mir die Cookies von Amazon meine eigenen von mir geschriebenen Bücher vorschlagen, habe ich auch das Gefühl, die Sache ist noch nicht ganz ausgereift. Also darum wollte ich wissen, siehst du es eher als gefährlich, weil wenn da jetzt einer sich denkt, das ist ein Sargmeister und da sogar mit deinem Namen operiert, dann ist es natürlich ein unglaublicher, auch rechtlicher Übergriff, klar.
Also ich weiß es noch, ich habe mich damit beschäftigt und ich habe noch keine Meinung gebildet.
Okay.
Insgesamt glaube ich, dass sich keine neue Technologie, die wirklich gut ist und sehr populär ist, stoppen lassen. Dass wir das stoppen können, weil selbst wenn jetzt Amerika den Experten folgen würde, ich nehme an, das hast du gehört, es gab, glaube ich, über 100 Experten, AI-Experten, die gesagt haben, wir brauchen da jetzt einmal 6 Monate Zeit, dass dieser extreme Rüstungswettlauf einmal gestoppt wird. Auch das ist schwierig, weil das heißt ja noch nicht, dass China oder Singapur oder andere Länder das auch stoppen werden.
Also heißt, wir können heute Dinge, die wir eigentlich noch gar nicht zu Ende gedacht haben und geklärt haben. Also rein handwerklich können wir sie programmieren, aber rein moralisch-rechtlich sind wir eigentlich noch nicht dort.
Ja, also das geht, also ich glaube, das würde ja nur mit einer Regierung gehen, die wirklich die Macht über die ganze Welt hat oder die über die ganze Welt irgendwas sagen kann. Das war ja nach dem Zweiten Weltkrieg die Idee, dass die UN vielleicht in die Richtung geht. Nur derzeit hat die ja überhaupt keine Werkzeuge in der Hand, sowas zu regulieren. Und von dem her wird das nicht aufhaltbar sein. Ich selber bin nicht wahnsinnig pessimistisch, weil ich natürlich in den letzten 3, 4 Jahren sehr viel über lange Entwicklungen nachgedacht und gearbeitet habe und dadurch sehe, dass über die Langzeit betrachtet, nicht über die kurze, aber dass über die lange Zeit betrachtet, die meisten Dinge gut verwendet werden und nicht schlechter. Es gibt also zum Beispiel, es gibt sicher viel, viel mehr Leute, die mit einem Hammer etwas Positives machen, als es Leute gibt, die mit einem Hammer irgendwen anderen erschlagen. Und
Absolut.
ich glaube, das wird auch mit AI so sein. Insgesamt, da wird es viele negative Nebenwirkungen geben, von denen die zumindest einmal von jemandem wie mir selber heute noch überhaupt nicht absehbar sind. Die wird es garantiert geben, aber ich bin ein großer Gläubiger, dass wir dann diese negativen Nebenentwicklungen entdecken können, sehen können
So wie
und dann
Darknet
wieder
und
korrigieren
Wirenet,
können.
absolut. Also wo es ein
Ja,
Gegenpanel
ja,
gibt.
ja,
Du, jetzt gibt es ja
ja.
nicht nur diese Geschichte von wegen sehen können und Kunst oder auch irgendwie Schönes, Ästhetik wahrzunehmen. Als Schule des Sprechens muss ich das natürlich fragen. Wir bringen seit 30 Jahren ja immer wieder auch Stimmen raus und Sprecher und so weiter und schauen, dass wir hier Menschen entwickeln. Wie wichtig ist denn für dich und deine hunderten Vorträge und Co., deine Stimme, deine Sprache als letztlich, ja, Verbindungsrohr nach außen?
Ja, ich glaube, im Kern bin ich Kommunikationsdesigner. Und dass da natürlich das Sprechen nach außen auch eine Rolle spielt, ist, glaube ich, ohne jeden Zweifel. Und ich bin sicher, dass, naja, also das Sabbatical wäre jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel, oder? Ohne jeden Zweifel, das weiß ich, hat das viele Leute dazu animiert, ein Sabbatical zu versuchen. Von denen, mit denen ich gesprochen habe, war es immer positiv. Das kam aus einer gesprochenen Kommunikation heraus. Und natürlich als Kommunikationsdesigner muss ich da Teil davon sein.
Also gib uns zum Abschluss noch 3 Tipps. Jetzt hast du nächstes Jahr, sagst du, legst du es neu an. Hast du da so einen Rollout, so einen Plan für dieses Sabbatical, wo man sagt, da komme ich auch mal nach Wien oder da bin ich wieder dort und mache auch ein bisschen Family Business? Oder gibt es da eine Leseliste, wo man sagt, das mache ich oder gar keinen Plan? Wie geht man denn sowas an oder wie gehst du es an?
Ich gehe es an mit Plan. Also ich hatte das allererste Sabbatical hatte ich geplant ohne Plan, weil ich eben normalerweise ein Planer bin und ich wollte, dass es alles ganz anders wird. Also dass es eben anders ist als die Dinge, die ich sonst mache. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also ohne Plan war mein erstes Sabbatical, die ersten paar Wochen da war ich zwar sehr beschäftigt, aber es kam nichts dabei raus, weil ich nur so Busy-Arbeiten gemacht habe. Also was auch immer, dass diese Sachen dorthin schicken. Ich habe reagiert auf meine Außenwelt. Und ich brauchte einen Plan, dass ich die Dinge zusammenkriege, die mich interessieren. Und das hat dann geheißen, dass ich mich hingesetzt habe und geschaut habe, was möchte ich eigentlich machen, was interessiert mich. Teilweise auch Tagebücher nachgelesen, um zu sehen, ob ich irgendwo Notizen gemacht habe. Das würde ich gern machen, aber ich habe keine Zeit.
Sehr
Das war
gut.
dann auch so. Und ich habe eine lange Liste gemacht mit, ich glaube, das waren damals so 15 Dinge, die mich interessieren. Dann habe ich gesagt, okay, Stundenplan, geschaut, wenn mich etwas wirklich interessiert hat, bekam das 5 Wochenstunden, wenn es nicht so wichtig war, bekam es eine halbe oder eine Wochenstunde. Und dann gab es einen, also einen Wochenplan so wie in der Volksschule.
Sehr cool.
Wie ein Stundenplan, absolut.
Aber war das auch alle drei Dinge vereinend, Körper, Geist und Seele? Oder war das nur zum Denken und zum Anschauen? Also hast du da jetzt irgendwie, war da Ayurveda dabei und irgendein Sport und ein Gehirne oder wie?
Also bei mir waren das meistens Dinge, die schon in irgendeiner Art und Weise mit Design zu tun haben. Aber ich habe dann die Pläne von anderen Leuten gesehen, die ein Sabbatical gemacht haben nach meinem TED-Vortrag. Und da gab es auch, also ich kann mich an einen Kanadier erinnern, der mit zwei kleinen Kindern und Ehefrau, glaube ich, nach Nordschweden gezogen ist für ein Jahr. Und da war, ich glaube, die Hälfte des Planes waren gewisse Dinge, also gewisse Abenteuer mit den Kindern zu machen. Also das waren von Igloo-Bauen bis zu Fischereiexpeditionen und so weiter. Der hatte dann aber auch, wenn ich mich richtig erinnere, 12 Stunden drin in der Woche, in dem er irgendeine App entwickeln wollte. Er war Software-Designer.
Okay.
Und die in seinem Falle hat er die App dann auch wirklich fertig gemacht und hat die dann auch in den App Store gestellt nach dem Sabbatical. Und die ist wohl unglaublich gut angekommen. Und er hatte dann, ich habe es wieder vergessen, aber ich glaube $10,000 in der Woche Einkommen.
Wahnsinn.
Von der App. Also er hat sich im Prinzip eine Zeit lang, ich glaube einige Jahre, um seinen Job gebracht, hat dann aber später, das habe ich dann nochmal mitgekriegt, ist er dann doch wieder in den Job zurückgegangen, weil er die Struktur haben wollte.
Ja, da haben wir es. Lieber Stefan Sagmeister, es war so fein, dass du heute bei uns zugeschaltet warst. Ganz, ganz liebe Grüße zu dir nach New York.
Dankeschön, hat mich auch sehr gefreut. Dankeschön.
Das war's wieder mal. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube und auf Clubhouse. Oder auf meinem Blog. Wo? Auf sprechen.com.